Nun wollen wir noch einmal uns erheben und wir lesen, wie schon gesagt, einen Text aus dem Römerbrief. Am vergangenen Sonntag hörten wir aus Römer 3 die Verse 9 bis 11 und machen nun heute weiter mit den Versen 12 bis 20. Sie sind alle abgewichen. Das sind die unbußfertigen Sünder. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus setzt an dieser Stelle fort und er beschreibt die Verdorbenheit des Menschen. Und Paulus legt großen Wert darauf, dass die Leser und auch wir begreifen, wie übel es um uns steht. Insgesamt, wir haben es im Studium des Römerbriefes gesehen, erzählt er 2,5 Kapitel lang die traurige Geschichte vom Untergang der Menschen durch die Sünde. Er geht da nicht schnell durch, sondern er nimmt sich Zeit. Unsere Verdorbenheit zu erläutern. Die Sünde, so der Text, durchdringt uns durch und durch. Wir haben ein großes Problem und das ist unsere sündhafte Natur. Selbst wenn wir gute Werke vorweisen, die von anderen gewürdigt werden, sind sie doch vor Gott nicht ausreichend. Gottes Urteil über den Menschen ohne Christus lautet schuldig. Denn, Vers 10 vor unserem gelesenen Text, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. In unserem Predigttext zeichnet Paulus nun weiter an diesem umfassenden Bild unserer Verdorbenheit. Er legt den Pinsel nicht beiseite, sondern er zeigt uns noch mehr Details bezüglich dieses Themas. Als Beleg für seine Argumentation führt er im großen Maß alttestamentliche Textstellen heran, die er hier in unserem Abschnitt immer und immer wieder zitiert. Schauen wir uns nun diese weitere Anklage Gottes dem sündigen, unbußfertigen Menschen gegenüber genauer an. Der unerlöste Sünder ist erstens abgewichen. Vers 12. Sie sind alle abgewichen. wovon abgewichen? Von dem Weg Gottes, der uns in Kapitel 1 beschrieben wird, nämlich der Weg, den Gott von uns erwartet zu gehen, ihn anzubeten. Denn obgleich sie Gott erkannten, hieß es in Kapitel 1, Vers 21, haben sie ihn doch nicht geehrt und ihm nicht gedankt. Sie sind vom Weg abgekommen. Das erinnert uns auch an Jesaja 53, wo die Sünder mit Schafen verglichen werden, die ihren Weg nicht finden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Das heißt, wir sind nicht nur vom Weg Gottes abgeirrt oder abgewichen, sondern wir gehen noch nicht einmal Wege, die uns von anderen Menschen geebnet wurden. Nein, wir gehen unseren eigenen Weg. Jeder auf seiner eigenen Straße. Daher ist der Egoismus so tief in uns verwurzelt. Jeder ist auf sich selbst fokussiert und gegen den anderen eingestellt. Wir verfolgen unsere Ziele, suchen unser Wohlergehen, streben nach unseren Wünschen. Und während wir das tun, vernachlässigen und verletzen wir und mitunter bekämpfen wir andere Menschen. Zweitens, der unbußfertige Sünder ist nutzlos. Vers 12. Sie taugen alle zusammen nichts. Taugenichtse. Sie sind nutzlos, ist das Urteil Gottes über uns. Ohne Nutzen, so wie das Salz, das geschmacklos ist. Jesus beschreibt es in Matthäus 6. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts. Nur zu einem, nämlich Jesus weiter, dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Der Mensch ohne Christus ist abgewichen und er ist nutzlos. Drittens, er ist böse. Vers 12, nochmal, alles in einem Vers. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Spätestens hier regt sich Widerstand. Vielleicht auch bei dir. Du hast vielleicht schon so ein bisschen gezuckt, als es hieß, nutzlos, kann man doch so nicht sagen. Aber jetzt, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ist das wirklich so? Geht die Bibel an dieser Stelle nicht zu weit? Kann ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, tatsächlich niemals ein gutes Werk, eine gute Tat tun? So ist es. Wie? Rufst du empört? Ist doch nicht dein Ernst? Unsere Taten die oft sehr ehrenhaft sind, mögen von Menschen in der Gesellschaft gewürdigt werden. Ich bin ja immer wieder fasziniert in der Advents- und Weihnachtszeit, wenn ich denn mal so eine Spendenshow sehe. Kennt ihr das? So, wo, wenn denn die weihnachtlichen Gefühle in den Zuhörern, Zuschauern so langsam erweckt werden, wie dann an das Portemonnaie von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen rangegangen wird, aber die Privaten machen es inzwischen auch. Da gibt es dann diese Spendenmarathons. Und da wird in den großen Fernsehsendern, werden Millionen für den guten Zweck eingeworben. Am unteren Bildrand ist dieses Laufband, kennst du, ne? Ihr habt ja alle keinen Fernseher, ich weiß. Da ist so ein Laufband und dann steht dann der Name. Christian Weger, Doppelpunkt. Das stand da noch nie, also nicht, dass ihr denkt, dass das da mal stand. Guckt nicht in den Archiven der Öffentlich-Rechtlichen nach und scrollt alles durch, bis ihr meinen Namen findet. Da könnt ihr lange suchen. Nein, aber ich sag mal, Lisa Müller, Doppelpunkt, 500 Euro. Und dann der nächste Name. Und das geht dann durch. Ja, ist das nicht gut? Ist das nicht ehrenwert? Und dann, im Verlauf der Sendung, dann wird es noch besser. Dann kommt dieser eine mit diesem überdimensionalen Scheck. 1 Million. Und dann wird sein Name noch genannt, und dann wird er noch hofiert, dann wird er noch applaudiert. Ist das nicht gut? Paulus, allein das Fernsehen in Deutschland ist voller Menschen, die Gutes tun, und du sagst, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Im Vergleich zu den Geizkragen, der alles Geld für sich rafft und den Hals nicht voll kriegt, ist die Spendenbereitschaft sicher ein gutes Werk, und es ist lobenswert, den Armen zu helfen und den Hungrigen zu speisen, ohne Frage. Aber hier geht es nicht um unser Verhältnis zum Nächsten, sondern hier geht es um unseren Stand vor Gott. Und vor ihm ist tatsächlich kein einziges Werk, was wir tun, gut. Wir sind so verdorben, dass unsere Schuld selbst unsere besten Taten verseucht. Das ist eine schwere Anklage, die hier erhoben wird. Wie kommt die Bibel darauf? Nun, Gott betrachtet unsere Werke aus 2 Perspektiven. Zum einen schaut er sich die äußere Wirkung unserer Taten an, und dann betrachtet er unsere inneren Beweggründe. R.C. Sproul, hier haben wir ihn, bringt das Beispiel von dem Gebot, du sollst nicht stehlen. Wenn ich nicht gestohlen habe, dann habe ich die eine Hälfte des Gebotes gehalten. Äußerlich betrachtet und aus der Perspektive meiner Mitmenschen habe ich ein gutes Werk vollbracht. Aber Gott schaut nicht nur auf die äußere Wirkung unserer Tat, sondern er schaut auf die inneren Beweggründe. Meine äußeren Taten mögen zwar den äußeren Anforderungen des Gesetzes entsprechen, aber wenn sie nicht aus einem Herzen entspringen, das Gott liebt, dann sind auch diese Taten, so gut sie äußerlich auch sein mögen, nichts anderes als ein selbstsüchtiges Verlangen. Sproul wörtlich: in diesem hohen Sinn für das Gute tut niemand außerhalb von Christus jemals eine gute Tat. Es geht also zuallererst um unser Herz. Und weil dies ohne Jesus verdorben ist, sind auch unsere Taten befleckt. Und verlieren wir an dieser Stelle nicht aus den Augen, wen das betrifft. Wie ein Refrain eines Liedes wiederholt der Apostel immer und immer wieder, wer betroffen ist. Fängt schon an in Vers 9. Alle sind unter der Sünde. Vers 10. Es ist keiner gerecht. Auch nicht einer. Vers 11. Es ist keiner verständig, der nach Gott fragt. Vers 12. Sie sind alle abgewichen. Vers 12. Sie taugen alle zusammen nichts. Vers 13. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Vers 19. Alle Welt ist vor Gott schuldig. Dies liegt an der Gesinnung unseres unerlösten Herzens. Wir sind nicht gerecht, wir sind unverständlich, wir suchen nicht nach Gott, wir wenden uns ab, wir sind nutzlos, wir tun nichts Gutes, nicht einmal einer. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt, wenn du das hörst. Vielleicht sind auch Menschen hier, die das zum ersten Mal hören. Eine gewöhnliche Reaktion auf so eine Botschaft ist ja irgendwie doch nach Ausreden Ausschau zu halten. Wir suchen Argumente, die untermauern, dass wir im Grunde genommen eine Ausnahme sind. Doch halten wir einen Augenblick inne und denken mal ganz ehrlich darüber nach. Wir haben gehört, es geht um unser Herz. Du weißt, wer du bist. Vor anderen kannst du dich verstellen und als Gutmensch geben. Du weißt, wie man sich verhält. Du weißt, wie das läuft. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Du sagst, ich bin doch ein ziemlich guter Mensch. Gott wird mich annehmen, wenn ich ihn daran erinnere. Stell dich doch einmal ganz allein vor den Spiegel. So ganz allein. Niemand in deiner Nähe. Niemand, den du beeindrucken musst, weil du ganz allein bist. Und der Spiegel ist, was Paulus in diesem Textabschnitt uns hier in Vers 20 sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Es wird häufig gesagt, das Gesetz, also die Gebote Gottes, sind ein Spiegel. Jetzt stell dich mal ganz ehrlich, es geht es um dich, nicht um den Nächsten. Stell dich mal vor diesen Spiegel. Und schau dich in diesen Spiegel an. Du kennst vielleicht die Gebote. 10 sind es an der Zahl. Wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber denken wir nur an das eine, du sollst nicht töten. Ja, sagst du, da komme ich gut weg, ich habe nie jemanden umgebracht. Aber Jesus macht deutlich, dass es auch hier nicht um die äußere Tat, sondern um die inneren Beweggründe geht, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Du stehst, guckst dich an und überleg mal, gab es nie in deinem Leben einen Moment, wo du über deinen Nächsten boshaft erzürnt warst? Es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Habe ich nie gemacht, sagst du. Jesus kommt und sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wir können die Liste fortsetzen. Wir müssen eins begreifen, es geht nicht um unser äußeres Verhalten, sondern es geht um unser Herz. Und wenn wir dann allein vor diesem Spiegel des Gesetzes stehen, ohne andere beeindrucken zu wollen und zu können, müssen wir feststellen, die Anklage ist gerechtfertigt. Ohne Christus sind wir abgewichen, nutzlos und böse. Paulus hört immer noch nicht auf, denn jetzt macht er deutlich, dass all dies sich auch auf unser Verhalten auswirkt. Wir sind nämlich viertens, der unbußfertige Sünder ist viertens auch verlogen. Das verdorbene Herz nämlich beeinflusst unsere Sprache. Schaut mal in den Text hinein, Vers 13 und 14. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Die Zunge ist wie ein kleines Ruder, das große Schiffe lenkt. Jakobus 3. Die Bibel sagt, so klein es auch als Glied am Leib ist, so groß ist doch der Schaden, den sie anrichtet. Wie oft verletzen wir andere mit unfreundlichen Sätzen, Beleidigungen und boshafter Kritik. Das verdorbene Herz des gefallenen Menschen wird durch seine Worte offenbar. Und davon gibt es zuhauf. Die Zunge ist ein Beweis unseres verkommenen Inneren. Die tragen wir permanent mit uns rum. Bauen unsere Worte nur auf und sind positiv? Wohl nicht. Eltern wissen das. Geht hier auch um die Wahrheit. Eltern wissen das. Niemand muss sein Kind zur Lügenschule schicken. Die Kleinen wissen von ganz allein, wie das geht. Manchmal lächeln wir, weil es harmlos ist. Und manchmal staunen wir, wie es sein kann, dass ein Kind so hinterlistig ist. Aber Mama und Papa sind nicht besser. Wie oft hat ihre zerstörerische Sprache die Beziehung belastet und Ehen kaputt gemacht, Familienstreitigkeiten hervorgeholt und viel Herzeleid produziert. Paulus sagt, schaut euch eure Worte an, sie sind Beweis dafür, dass es ein tieferes Problem gibt. Verlogen. Dann geht er von der Kehle, die ein offenes Grab ist, über die Zunge, den Lippen und den Mund zu den Taten über. Fünftens, der unbußfertige Sünder ist auch gewalttätig. Vers 15 bis 17, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Unser Herz, unsere Worte, auch unsere Taten verurteilen uns. In der Geschichte der Menschheit gab es unzählige Kriege. Unschuldiges Blut wurde vergossen. Menschen verschleppt, missbraucht, gefoltert und getötet. Und das nicht nur im Mittelalter, sondern diese Grausamkeiten finden bis heute statt. Verwüstung und Elend ist die Spur, die wir hinterlassen. Das bedeutet nicht, dass jeder von uns mit einer Waffe auf den Nächsten losgeht, aber es drückt aus, dass wir nicht friedfertig sind. Denn, Vers 17, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Auch dies erlebt jeder im Kleinen. Ohne Christus also sind wir abgewichen, nutzlos, böse, verlogen, gewalttätig und sechstens respektlos. Die Schuld betrifft nicht nur jeden Menschen, denn alle sind abgewichen, sondern es betrifft auch, und das macht Paulus hier an diesem Bild deutlich, alle Bereiche unseres Seins. Er spricht das Herz an, die Kehle, Zunge, Lippen, Mund und Füße. Und nun in Vers 18 nennt er auch noch die Augen. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Der gefallene Mensch hat kein Respekt vor Gott. Er bringt ihm nicht die Ehre, was wir schon beim Abkommen vom Weg festgestellt haben. Gott wird stattdessen verlästert und verhöhnt, von morgens bis abends. Das sehen wir in unserer Welt. Gott zu fürchten aber bedeutet, ihn zu ehren und an erster Stelle in unserem Leben zu stellen, doch wir wollen nicht. Das ist die Diagnose der Heiligen Schrift über den Menschen. Aber es kommt noch schlimmer. Denn Paulus macht deutlich, dass dies alles ja nicht in einem luftleeren Raum erfolgt, sondern dass wir dafür vor Gott uns verantworten müssen. Und so schreibt er jetzt in Vers 19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Okay? Sicherlich sind damit die Juden gemeint, aber nicht nur die Juden, denn das Gebot Gottes gilt für jeden. Alle Menschen. Paulus weiter, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Also jeder ist unter dem Gebot Gottes, unter dem Gesetz Gottes. Die Anforderungen werden an jeden Menschen gestellt. Es gilt allen. Aber unsere Übertretungen und Verfehlungen hinsichtlich dieses Gesetzes sind nicht moralisch neutral oder auch nicht nur in Bezug zu unserem Nachbarn zu sehen, sondern vor allem in Bezug zu Gott. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Und da kommt jetzt die entscheidende Frage, mein lieber Freund. Das ist eine echte, konkrete Frage an dich. Und an mich. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Was bringst du vor? Der unbußfertige Sünder wird nichts zu seiner Verteidigung sagen können. Warum? Denn jeder Mund wird verstopft sein. Bei Gottes Gericht wird niemand irgendwelche guten Werke als Rechtfertigung vorbringen können. Wir werden auch keine Entschuldigungen und Verweise auf unser Umfeld für unser schlechtes Verhalten rauskramen können. Alle Münder, sagt die Bibel, werden verstummen und jeder wird wissen, dass er schuldig ist und dass Gottes Urteil gerecht ist. Das liegt daran, dass wir nicht vor einem menschlichen Richter stehen, sondern vor dem göttlichen Richter. Vor einem irdischen Gericht haben wir allerhand Möglichkeiten, das Verfahren zu beeinflussen. Es gibt Einwirkungsmöglichkeiten, gesetzliche Schlupflöcher. Wir können mildernde Umstände geltend machen, psychologische Belastung, Und sollten wir verurteilt werden, was machen wir dann? Dann rufen wir die nächste Instanz an. Wir können Petitionen einreichen. Und wenn wir schon im Gefängnis sitzen, können wir weiterhin Briefe schreiben, Bücher schreiben und für unsere Unschuld argumentieren. Aber vor Gott wird jedes Wort verstummen. Weil wir spätestens dann wissen, dass wir schuldig sind. Es gibt kein Wort. Es gibt kein Wort, das zu unserer Verteidigung gesagt werden kann. Und wenn ein Sünder doch meint, mit Gott am Tag des Gerichtes diskutieren zu können, dann erinnert Pastor James Montgomery Boyce in seinem Kommentar daran, dass selbst biblische Helden vor Gott verstummen. Hiob zum Beispiel. Er hatte Fragen an Gott, bis dieser sprach, Gott zu Hiob: Wer Gott zurechtweisen will, Hiob, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Jesaja schwieg, als er Gott sah. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Jesaja erwähnt seine Lippen und die Lippen seines Volkes. Er erkannte, dass alles, was er sagen könnte, unwürdig, unrein und sündhaft war. Er wurde zum Schweigen gebracht. Er sagte nichts mehr. Erst nachdem Gott einen Seraph mit einer Kohle vom Altar gesandt hatte, um seine Lippen zu reinigen, war Jesaja wieder in der Lage zu sprechen und dem Befehl zu gehorchen, Gottes Botschaft an Gottes Volk weiterzugeben. Hiob schwieg. Jesaja schwieg. Habakuk schwieg. Seine Lippen zitterten, aber es kam kein Ton heraus, Habakuk 3,16. Selbst Johannes, der geliebte Jünger Jesu, fand keine Worte, als er den auferstandenen Christus auf der Insel Patmos in einer Vision sah. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er schwieg. Er rührte sich nicht. Und jetzt kommen wir und meinen, im Gericht Gottes reden zu können, uns verteidigen zu können. Wenn schon die Stimmen dieser Männer Gottes schweigen, wie viel mehr die des unbußfertigen Sünders. Er wird verstummen und es wird still sein. Mucks, mäuschenstill. Was willst du denn tun im Gericht Gottes? Mit welchem Recht meinst du denn, in den Himmel zu kommen? Vers 20. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, dein Werk rechtfertigt dich nicht. Deine und meine Verdorbenheit, Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, unsere Schuld lässt ein gerechtes Urteil über uns fallen. Es ist in der Tat eine auswegslose Situation. Aber jetzt schau dir den nächsten Vers an. Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist für unsere Übertretungen an das Kreuz gegangen. Er hat für unsere Sünden gelitten und die Strafe für sie getragen. Und die, die im Vertrauen und im Glauben sich diesem Christus nähern, auf ihn kommt Gott und er gelangt in den Himmel. Der unbußfertige Sünder wird schweigen, aber der wiedergeborene Christ hat einen Fürsprecher. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der euch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Du stehst da und schweigst. Es wird nichts mehr zu sagen geben. Aber dann kommt Christus und sagt, dieser Mann, diese Frau gehören zu mir. Ich bin seine, ich bin ihre Gerechtigkeit. Und der Vater, der gerechte Richter, wird Christus sehen und nicht mehr dich in deiner Schuld. Siehst du, dass es Hoffnung gibt für dich? Es gibt Hoffnung im Gericht Gottes. Es gibt Hoffnung für dein sündhaftes Leben. Es gibt aber nur eine Hoffnung und die heißt Jesus Christus. Deswegen schau ehrlich in den Spiegel, ganz allein. Du musst niemanden beeindrucken, ziehe aufrichtig Bilanz und stell dir die Frage, wie werde ich vor Gott bestehen? Die wichtigste Botschaft, die wichtige Botschaft der heutigen Predigt ist, du bist in Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten können nur von Jesus gelöst werden. Und die Botschaft an die Kinder Gottes ist, lasst uns nie vergessen, von was wir errettet wurden. Vergiss es nie, wovon Gott dich befreit hat. Und vergiss nie das Erlösungswerk Jesu für dich. Kultiviere Dankbarkeit, dass es nicht deine Werke sind, die dich retten, sondern das vollbrachte Werk Jesu Christi. Jetzt aber ist eine Gerechtigkeit erschienen in Christus Jesus und ihm wollen wir vertrauen. Amen. Vater im Himmel, was für ein Gnadengeschenk, diese Worte. Ja, wir können sagen, danke, dass du uns den Spiegel vorhältst. Wir betrügen uns ja sonst selbst, wenn wir meinen, alles sei in Ordnung und wir wissen gar nicht, dass das gar nicht stimmt. Und wir haben auch gelernt aus dem Römerbrief bisher, dass wir in unserer Verworrenheit auch gar nicht erkennen, wie der Zustand ist. Es sei denn, du offenbarst es uns und du tust es durch dein Wort. Dein Wort ist lebendig, es ist von dir und zeigt uns, wer wir sind. Und das ist ein ernstes Thema, Herr. Ja? Der Tag wird kommen, da werden wir vor dir erscheinen, jeder Mensch. Und ich bitte dich, dass du in den Herzen von uns allen und besonders in den Herzen der Zuhörer, die sich bisher noch nicht im Vertrauen an dich, Jesus, gewandt haben, dass du es klar machst. Ja, wir alle müssen diese Frage uns stellen, wie können wir vor Gott bestehen bei einer solchen Anklageschrift? Ich bitte dich, Herr, dass du Glauben schenkst. Offenbare du dich selbst. Durch dein lebendiges Wort an den toten Herzen, mach lebendig durch deinen Heiligen Geist gerade jetzt. Schenk du Glauben, schenk du Erkenntnis, schenk du Überführung von Schuld und Sünde. Und schenk du einen vertrauensvollen Blick zu dir hin, Jesus Christus, der unsere Erlösung ist. Und ich bitte dich auch, Herr, hilf, dass wir immer dankbar sind für dein Erlösungswerk. Wir gehen auf Karfreitag zu, wir gehen auf Ostern zu, wir sehen, wie du gelitten hast. Und du tatst es nicht umsonst, sondern all das hatte ein Ziel, um deine Kinder zu erlösen. Dafür preisen wir dich. Und deswegen dürfen wir mit Lobgesang dich erheben. Unsere Herzen freuen sich, denn du bist unser Erlöser. Amen.